Lockstädter Klimagespräche.
Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Lockstädter Klimagespräche. Ich bin Franzi Krieger, studentische Hilfskraft im Forschungsprojekt Klimafreundliches Lockstädt und ich sitze oder stehe hier heute mit meiner Chefin Anita Engels. Hallo Anita.
Ja, hallo Franzi.
Genau, bevor wir näher auf das Thema der heutigen Folge eingehen, möchte ich noch kurz was zum Projekt sagen. Und zwar findet dieser Podcast im Kontext des Forschungsprojektes Klimafreundliches Lockstädt statt. Das Ziel des Projektes ist, Klimaschutz mit lokaler Lebensqualität zu verbinden. Das Kernteam besteht aus der Uni Hamburg, genauer dem Center for Sustainable Society Research, dem Bezirksamt Eimsbüttel und dem Bürgerhaus Lockstädt. Unterstützung erhalten wir von einer Vielzahl weiterer städtischer und zivilgesellschaftlicher Akteure und natürlich den Aktiven und Engagierten vor Ort, also vielleicht auch Ihnen. Genau, und zusammen mit vielen weiteren Projekten gehören wir damit zur Leitinitiative Zukunftsstadt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und Ziel all dieser Projekte ist es eben auch, wie unseres, Wege für zukunftsfähige Städte gemeinsam mit den Menschen, die in den Städten wohnen, zu erarbeiten und zu entwickeln. Unser Projekt hat dabei zwei Schwerpunktthemen. Einmal die Stadtteil-Klimaarbeit im öffentlichen Raum und einmal autofreie Mobilität und wie die aussehen kann. Bei der Stadtteil-Klimaarbeit geht es darum, konkrete klimafreundliche Ideen im Stadtteil auszuprobieren, Veränderungen anzustoßen und öffentliche Räume neu zu denken. Bei der autofreien Mobilität steht eben die autofreie Mobilität im Vordergrund. Also wie kann ein Leben ohne Auto aussehen oder vielleicht auch mit weniger Auto? Wie kann sich dazu das Straßen- und das Stadtbild verändern und wie sähe das aus, wenn es weniger Autoverkehr geben würde? Und jetzt machen wir auch noch einen Podcast. Der Grund dafür ist, dass wir niedrigschwelligen Austausch suchen und auch gerade zu diesen Zeiten ist es schwierig, mit den Menschen in Kontakt zu kommen oder eben selber in den Stadtteil reinzuwirken. Und das versuchen wir nun eben über den Podcast, den sich dann alle anhören können, ohne dass man dabei große Menschenansammlungen erzeugt. Genau, und auch in diesem Podcast geht es eben um Klimaschutz. Und unser heutiges Thema ist Strategiefähigkeit im Alltag und wie man im Alltag Klimaschutz vielleicht auch integrieren kann. Ich habe schon gesagt, dass ich hier heute mit Anita sitze. Hallo nochmal, Anita. Anita Engels ist Professorin für Soziologie an der Universität Hamburg und die Co-Sprecherin am Exzellenzcluster Klima, Klimawandel und Gesellschaft, auch hier in Hamburg. Und genau, du bist auch eben die Gesamtprojektleitung dieses Projektes. Habe ich irgendwas vergessen?
Vergessen nicht, nein, aber ich bin ja in der wirklich tollen Situation, dass ich mich mit dieser Professur an der Uni, Professur für Soziologie, dann mit Fragen beschäftigen kann, die für mich als politischer Mensch sehr wichtig sind, die mich da umtreiben und mit denen ich mich auch im Alltag eben herumschlagen muss, wie alle anderen auch. Und dazu dann einen wissenschaftlichen Zugang zu finden und Forschung dazu durchzuführen, das ist eben sehr spannend.
Genau, heute soll es um Strategiefähigkeit gehen und wie wir dahin kommen können. Der Begriff Strategiefähigkeit, den assoziiert man ja normalerweise mit so Politik, Wirtschaft, Sport und so weiter. Und ich würde den jetzt weniger im Alltag denken. Was verstehst du denn darunter, wenn du von Strategiefähigkeit sprichst? Oder erstmal von Strategie? Was heißt der Begriff im Kontext Klimaschutz für dich?
Ja, das ist im Alltag vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich als Begriff. Strategie hängt damit zusammen, dass man ein bestimmtes Ziel verfolgen möchte und dafür eine langfristige Überlegung anstellt. Also was ist eigentlich mein Plan? Was sind die Mittel, die ich einsetzen kann in meiner spezifischen Situation, um dieses Ziel zu verfolgen? Also das ist so ein bisschen der Gegensatz zu dem etwas planlosen, hektischen, betriebsamen. Und es geht darum, wirklich eine Analyse durchzuführen. Also was, Was will ich eigentlich und wie sind die Wege dahin? Es ist jetzt eigentlich nicht so, dass man den Alltag komplett durchplant und ganz strategisch durchdenkt. So ist Alltag ja nicht. Aber wenn man Klimaschutz zum Beispiel für sich selbst als ein persönliches Ziel setzt, dann kann das eben sehr hilfreich sein, sich eine langfristige Strategie auszudenken, so im Unterschied zu ständig wieder neu überlegen, was heißt das jetzt eigentlich?
Du hast jetzt gerade gesagt, sich eine Strategie auszudenken. Das klingt erstmal so, als wenn man sich das mal eben ausdenkt. Ich kann mir vorstellen, dass du das nicht meinst, denn in dem Begriff steckt ja nicht nur Strategie, sondern Strategiefähigkeit. Also etwas, was man erlangen muss oder erstmal ja, erlernen muss. Genau, aber was ist denn diese Strategiefähigkeit, von der du sprichst? Ist das so ungefähr das, was ich gerade gesagt habe, also etwas, was man erlernen muss, oder wie kommt man da hin? Wie grenzt sich das von Aktionismus ab, der ja auch im Titel steht?
Ja, ich glaube, vielleicht braucht man das gar nicht so hochhängen. Also das ist jetzt auch nichts ganz Schwieriges, was man erst erlernen muss, wozu man eine Fähigkeit erst ausbilden muss. Was wir hier mit diesem Thema jetzt ja versuchen zu erreichen, ist, dass man einmal systematisch auf seinen eigenen Alltag schaut und mal überlegt, ne? Also erstmal beobachtet, wie setzt sich mein Alltag eigentlich zusammen? Was mache ich den ganzen Tag? Und wo sind da vielleicht Bereiche, die mit Klimaschutz zu tun haben könnten? Also vieles weiß man ja auch, aber da einfach mal in Ruhe zu überlegen und sich Dinge rauszusuchen, die dann vielleicht langfristig tatsächlich einen wirklichen Effekt für meinen Alltag haben können. Also wenn ich das Ziel Klimaschutz eben verfolgen möchte. Und viele Menschen möchten das ja inzwischen gerne. Und wir kriegen in dem Lockstedt-Projekt ja auch oft die Frage gestellt, okay, wie kann man das denn jetzt im Alltag besser verankern und wie kann man das erreichen, dass das nicht immer alles so anstrengend ist mit dem Klimaschutz? Und du hast ja gefragt, Aktionismus. Im Gegensatz dazu wäre nach meinem Verständnis so eine hektische Betriebsamkeit, also dass man eigentlich ständig überlegt und ständig irgendwelche kleinen Entscheidungen trifft, um im Sinne des Klimaschutzes vielleicht, weil man das ständig betonen möchte oder weil man sich gut dabei fühlt. Das ist ja auch, dann hat man ja den Eindruck, man tut was Gutes für den Klimaschutz. Das ist man ja auch vielleicht vom Gefühl her ein besserer Mensch. Also das motiviert ja viele Menschen im Augenblick persönlich auch sehr stark. Aber das ist dann eben so eine etwas hektische Betriebsamkeit, die nicht darauf achtet, was eigentlich so die langfristigen Effekte tatsächlich sind und welche Formen von Klimaschutz im Alltag sinnvoll sind und welche einen sowieso ständig überlasten. Und darum geht es eigentlich jetzt, also da einmal zusammen zu überlegen, wie kann man das für sich im Alltag etwas besser aufstellen.
Ja, das klingt ja erstmal ziemlich gut, von der Hektik wegzukommen zu mehr Strategie, und insgesamt dann weniger Arbeit zu haben. Mir scheint das aber erstmal so, als wenn der Weg dahin recht anstrengend ist oder dann auch eben das so durchzuführen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an den Hamburger Hafen denke, das kam eben auch häufig in Gesprächen in Lockstedt vor, der Hamburger Hafen produziert Unmengen an CO2. Und jetzt kommt auf einmal die Forderung, dass man im Kleinen anfangen soll, was zu tun, dass man selber strategiefähig werden soll, hat da vielleicht gar keine Zeit für, keine Ressourcen. Vielleicht ist es einfach zu anstrengend, weil man selber so viele andere Dinge im Kopf hat, um die man sich kümmern muss. Warum ist es denn trotzdem relevant, auch selber im Kleinen strategiefähig zu werden und klimafreundlich zu handeln?
Ja, man wird ja tatsächlich im Moment ständig von dieser Erwartung oder von der Forderung auch konfrontiert, damit konfrontiert, dass man sich selber auch entsprechend verhalten soll, nicht einfach immer nur fordern, die Politik muss Klimaschutz umsetzen, sondern dass man bei sich selbst eben anfangen muss. Und das hat so verschiedene Aspekte. Es geht mir ja darum, erstmal anzuerkennen. Als Soziologin weiß ich das aus der Forschung eben, dass Alltag genauso ist, wie du das beschrieben hast. Wahnsinnig anstrengend. Man hat ständig mit allem Möglichen zu tun. Die meisten Menschen wursteln sich so durch den Tag, könnte man sagen, ne? Also die können ja eigentlich gar nicht ständig über Klimaschutz nachdenken. Das wäre eine völlige Überlastung. Trotzdem möchten ja viele gerne auch persönlich etwas dazu beitragen. Und man muss schon auch sagen, wenn ich mir jetzt überlege, was sind eigentlich die Gesamtziele, die wir in Deutschland und global beim Klimaschutz verfolgen, ne, mit einer Klimaneutralität oder Treibhausgasneutralität spätestens bis zum Jahr 2050, dann erfordert das eben in allen Lebens- und Wirtschafts- und sonstigen Bereichen deutliche Veränderungen. Das heißt, es nutzt jetzt auch nicht zu sagen, naja, dann soll das der Hamburger Hafen mal machen oder Industrieprozesse müssen eben umgestellt werden und das reicht, sondern eigentlich muss eben überall eine Veränderung stattfinden. Und deswegen ist es schon auch eine wichtige Frage, was in den Privathaushalten im Alltag verändert werden kann. Aber es geht eben darum, Wege zu finden, dass das nicht mehr so ständig neu überlegt werden muss, dass es nicht mehr so anstrengend ist. Und genau das wäre so die Idee, wenn man versucht, eine Strategie für sich selber zu entwickeln. Und wichtig finde ich auch an diesem Klimaschutz im Alltag Gedanken, dass wenn das ganz viele Menschen machen, das ist dann immer noch nicht unbedingt ein sehr großer CO2-Einspareffekt, aber das ist ein ganz wichtiges politisches Signal eigentlich, ja? Wenn ich von einer Regierung erwarte, dass sie Klimaschutz politisch, rechtlich verankert, vorantreibt, dann muss ich ja auch sehen, diese Regierung braucht dazu eine sehr stabile politische Mehrheit. Sie braucht politische Unterstützung, sonst kann sie das eben auch nicht durchsetzen. Und je mehr Menschen sich tatsächlich damit auseinandersetzen, was das eigentlich für den eigenen Alltag bedeutet und wie sie selber auch Klimaschutz betreiben könnten, desto stärker ist das eigentlich auch als ein politisches Signal zu verstehen. Und es geht also nicht einfach nur darum, dass man jetzt im Einzelnen ein paar CO2-Emissionen einspart, sondern ich sehe das in einem größeren Zusammenhang.
Also Strategiefähigkeit nicht nur als individuelles Handeln, wo ich anfange und dann bin ich da alleine mit meiner Strategiefähigkeit und folge meinem Plan, sondern auch in dem Sinne, sich mit anderen Menschen vielleicht zusammenzuschließen und gemeinsam Konzepte auszuarbeiten, dass zum Beispiel eben nicht alles nur mich selber betrifft. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Schulwege oder so, wenn Eltern ihre Kinder immer einzeln mit dem Auto zur Schule bringen, wo man sich ja auch zusammenschließen könnte und vielleicht gemeinsam mit anderen Eltern an diesem Thema arbeiten könnte. Wie kommen unsere Kinder sicher zur Schule, ohne dass alle mit dem Auto gebracht werden?
Genau, das kann man sich eigentlich wie so ein Stufenmodell vorstellen. Also erstmal könnte man ja anfangen, eben in seinem eigenen Alltag zu überlegen, wie kann ich die Situation für mich selbst etwas einfacher gestalten, also so dass ich nicht immer neu alles einzeln überlegen muss. Also mir für meinen Alltag, für meine persönliche Zielsetzung eine Strategie überlegen. Dann geht es um Vernetzung mit anderen. Das ist natürlich viel einfacher und auch motivierender, wenn man möglichst viele andere Personen findet, die einen da unterstützen und mit denen man so etwas gemeinsam umsetzen kann. Und im nächsten Schritt geht es dann wirklich nochmal darum zu gucken, wo sind eigentlich jetzt die Strukturbedingungen? Also wie wird zum Beispiel darüber entschieden, wer entscheidet darüber, wie bestimmte Straßen genutzt werden, ne? Also du hast ja das Beispiel Schulwege angesprochen. Wenn man da versuchen möchte, etwas systematisch zu ändern, dann ist das gleich eine strukturelle Veränderung. Wenn die klappen würde, wenn man das hinbekäme, eine Straße zum Beispiel umzunutzen, dann ist man selber ja schon in dem Moment dann jeden Tag davon entlastet, immer zu überlegen, fahre ich jetzt mit dem Auto oder nicht, sondern dann sind bestimmte Strukturentscheidungen getroffen und schlagen sich in einer Infrastruktur wieder, also zum Beispiel verbesserte Radwege oder es gibt Lastenräder, Elektrofahrräder zum Ausleihen und so weiter und so fort. Ja, also dann in dem Moment, wo man das dann schon geschafft hat, dann braucht man diesen Bereich im Alltag eben nicht mehr ständig zu durchdenken, zu bewerten und zu entscheiden.
Okay, aber gerade wenn du so Strukturen ansprichst und darüber sprichst, zu erkennen, wie bestimmte Strukturen eigentlich zustande kommen, wer entscheidet was, welche Verwaltung steckt vielleicht dahinter oder so. Das sind ja auch alles Dinge, die erstmal ganz schön kompliziert sein können. So. Also wie komme ich eigentlich zu dieser Strategie, wäre da so ein bisschen meine Frage. Also kann ich diese Strategiefähigkeit irgendwie erlernen oder wie bekomme ich eigentlich einen Einblick in die strukturellen Gegebenheiten so und wie gehe ich mit Ohnmachtsgefühlen um? Also genau, ich glaube, das ist auch noch ein großer Punkt, dass halt viele Leute einfach auch recht erschlagen sind von all den Informationen, die es da draußen so gibt. So, wo fange ich an und wie lerne ich das eigentlich?
Ja, genau. Also und das muss man sich ja eben wirklich nicht alles auf einmal vornehmen. Also man muss jetzt nicht morgens aufwachen und sagen, ich will eine Strategie haben und Teil der Strategie ist, dass ich jetzt mein eigenes Quartier, meinen Wohnbezirk hier umgestalte. Also das ist eben ein bisschen viel auf einmal. Aber wenn es jetzt darum geht, im eigenen Alltag, im eigenen Leben mal systematisch draufzuschauen, wo wären eigentlich so ein paar Hebelwirkungen vielleicht, ne? Also wenn ich mit einer einmaligen Umstellung dann doch eine etwas größere und langfristige Wirkung erreichen kann, das wäre ein guter Weg. Und ich glaube, es gibt so verschiedene Ansatzpunkte, die man sich dann mal vornehmen kann. Bei mir ist das einmal der Schritt gewesen, dass ich systematisch mal von 1 oder 2 Monaten meine Kontoauszüge durchgegangen bin. Das ist ganz interessant, sich das mal anzuschauen, was da wöchentlich oder monatlich an Zahlungen ein- und ausgeht, wenn man das mal versucht, im Hinblick auf Klimaschutz zu beobachten. Ne? Manche Leute haben bestimmte Dinge abonniert, man hat vielleicht Stromrechnungen, Energierechnungen, die da eingehen, sind natürlich Rechnungen von irgendwelchen Käufen, Anschaffungen, die getätigt werden. Und da einmal zu verstehen, was sind eigentlich so die monatlichen Posten, die da immer wiederkehren und ist da irgendwo etwas, was mit Klimawandel zu tun hat. Ganz offensichtlich ist natürlich die Stromrechnung, ne? Ich glaube, das haben wir hier im Podcast auch schon in vorhergehenden Folgen erwähnt. Was man da sich einfach einmal anschauen kann, ist, was für einen Stromtarif habe ich eigentlich? Ne? Einfach nur die Frage, habe ich einen CO2-neutralen oder einen klimafreundlichen Stromtarif? Ist das, was ich da, wofür ich bezahle, stammt das aus erneuerbaren Energieträgern oder nicht? Ne? Wenn man da sieht, okay, das ist ein konventioneller Stromtarif, der mit Kohle und Gas zum Beispiel finanziert, bereitgestellt wird, dann kann man eben inzwischen sehr, sehr leicht den Stromtarif wechseln, den Anbieter wechseln. Und damit hat man einfach schon mal für den ganzen Alltag einen Riesenposten beiseite geschafft. Und so ist das vielleicht auch mit anderen Posten auf dem Konto. Das ist jetzt individuell sehr unterschiedlich. Aber einmal so dieser Blick, und das muss man ja nicht jeden Tag machen, da kann man sich ja einmal hinsetzen und mal durchgehen, gucken, ob einem da irgendwas auffällt. Eine andere Idee ist vielleicht einmal zu überlegen, was sind eigentlich die typischen Wege, die ich jeden Tag zurücklege. Ne? Also Klimaschutz hat ja auch viel mit Mobilität zu tun. Hatten wir auch eine Podcast-Folge zu mit Katharina Manderscheid. Also das macht schon einen riesen Unterschied, ob ich da typischerweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs bin oder ob ich typischerweise mit dem Auto unterwegs bin. Das mal einmal so ein paar Tage lang wirklich zu beobachten. Man muss ja nicht sofort alles umstellen, aber einfach mal drauf zu gucken, zu sehen, okay, gibt es da vielleicht Wege, die ich klimafreundlicher zurücklegen kann? Was kann ich da strukturell ändern, ne? Dass ich das nicht jeden Tag neu überlegen muss. Ist es vielleicht sinnvoll, ein Monatsticket zu kaufen? Oder in irgendeinem, also beim Stadtrat zum Beispiel, sich anzumelden. Solche Dinge, die muss man dann eben einmal machen und da muss man sich das ein bisschen angewöhnen. Aber das kann auf Dauer dann eben unglaublich erleichternd sein, wenn man sich da umgestellt hat. Und dann fällt eben ein weiterer großer Posten weg. Das dritte Beispiel ist natürlich, sich selbst beim Einkaufen einmal zuzugucken und zu überlegen, wie man das eigentlich vereinfachen kann.
Ja, danke für die Beispiele erstmal. Zum Einkaufen haben wir tatsächlich auch noch eine Einsendung bekommen. Wir bitten ja LokstädterInnen immer, sich bei uns zu melden und in Form von Audiodateien ihre Beiträge zu geben zu den jeweiligen Podcast-Themen. Ich hätte tatsächlich vorher jedoch noch eine kleine Rückfrage zu dem, was du gerade erzählt hast. Und zwar, haben ja alle diese Themen auch irgendwie mit Geld zu tun. Du hast davon gesprochen, den Stromanbieter zu wechseln, sich zu überlegen, ob man ein Monatsticket braucht oder nicht. Viel von dem führt natürlich auch zu Geldeinsparungen. Andererseits kann es natürlich aber auch mehr Geld kosten, wenn es beispielsweise darum geht, regionale Bioprodukte zu kaufen. Das ist natürlich nicht grundsätzlich so, aber das Thema soziale Ungleichheit spielt ja beim Klimaschutz doch eben auch eine Rolle. Wie kann das zusammenkommen, dass eben viele Menschen täglich andere Probleme haben, die vielleicht in dem Moment viel existenzieller sind als eben der Klimaschutz, der zwar wichtig ist, aber eben noch nicht so greifbar oder eben der Klimawandel als solcher eben noch nicht so greifbar ist für die Menschen hier?
Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das kann man auch schlecht erwarten, dass jemand, der im Alltag ständig mit wirklich gravierenden ökonomischen Sorgen beschäftigt ist, also der erstmal ein Grundeinkommen erwirtschaften muss, vielleicht unter ganz, ganz prekären Umständen, schlechte Jobbedingungen oder Arbeitslosigkeit. So, also dass solche Personen das natürlich schwieriger haben, also da Ansatzpunkte zu finden und das auch als gerechtfertigt zu sehen, ja, denn das ist in Deutschland und eigentlich in allen Ländern der Erde ein ziemlich stabiler Zusammenhang. Also davon sprechen wir dann in der Soziologie, ne, wenn man das so beobachtet, den Zusammenhang von Einkommen und CO2-Emissionen, die damit so verbunden sind. Das ist also ganz klar, je höher das Einkommen ist, desto größer sind die CO2-Ausgaben. Das nennt man so einen linearen Zusammenhang, ne? Also, und wenn man dann sich noch ansieht, was die Leute, die viel verdienen, zusätzlich noch für Flüge ausgeben, also wenn man Mobilität dann noch mit hineinrechnet in die CO2-Emissionen, dann ist das sogar ein exponentieller Zusammenhang. Ich erwähne das Wort exponentiell jetzt, weil wir inzwischen, glaube ich, aus dem Pandemie-Kontext heraus gelernt haben, exponentielle Kurven zu erkennen. Ja, also das heißt, eine kleine Einkommenssteigerung kann dann schon eine sehr große Steigerung der CO2-Emissionen bedeuten. Und das ist natürlich klar, also das ist ja vollkommen unfair und ungerecht, wenn ich mir jetzt dann mit einem ganz, ganz niedrigen Einkommen überlegen soll, wie ich das dann auch noch möglichst klimaschonend ausgebe. Aber du hast ja auf einen wichtigen Punkt hingewiesen. Viele der Maßnahmen, die Klimaschutz bedeuten würden, bringen auch Kostenersparnis. Ja, wenn man zum Beispiel Strom einspart, oder wenn man Produkte kauft, die nicht als Wegwerfprodukte angelegt sind, ne, dass man also eigentlich ständig wieder Neues kaufen muss, dann kann das eben auch wirklich einen erheblichen Einspareffekt bedeuten, sodass man mit dem Einkommen auch besser zurechtkommt. Trotzdem macht das natürlich sehr wenig Spaß in so einer Situation, in der man vom Alltag, von den Alltagssorgen eigentlich eher aufgefressen wird. Da muss man dann sagen, das sind so Grenzfälle. Also trotzdem gibt es natürlich Menschen, die das auch mit einem niedrigen Einkommen betreiben möchten, also die gerne Klimaschutz betreiben möchten. Und dann kann man eben einfach mal überlegen, was sind die Dinge, die ich ständig wieder kaufe und die ich einfach nur wegschmeiße. Ne? Das ist so eine Überlegung, wo man vielleicht ansetzen kann.
Ja, danke für den kurzen Einblick. Genau, man merkt vielleicht schon, das Thema Klimaschutz und soziale Ungleichheit ist als eigenes Thema nochmal ziemlich groß. Da kann man auch wieder viele verschiedene Aspekte betrachten. Deswegen belassen wir es vielleicht an dieser Stelle damit. Und ich würde jetzt einmal zu dem Statement kommen, was eingesendet wurde. Genau, viel Spaß dabei.
Hallo, liebes Podcast-Team. Ich wollte euch sagen, dass ich das Thema von eurem Podcast diesmal total gut finde, weil ich finde tatsächlich, dass es so viele Entscheidungen gibt, die ich treffen muss, dass ich total überfordert bin davon. Vor allem angesichts der Tatsache, dass es halt ja nicht das Einzige ist, was du zu tun hast. So. Und ganz oft weiß ich nicht, woher ich die Zeit nehmen soll. Ich war bei Mutni gestern und habe jetzt gesehen, dass sie angefangen haben, mehr Sachen auszuschildern mit verschiedenen Aspekten. Das hilft natürlich schon mal. Aber ich finde, für mich ist ganz klar dieses Thema Einkaufen, also sowohl Lebensmittel als auch Haushaltsmittel, ein schwieriges, wo ich mir nie sicher bin und nie das Gefühl habe, dass ich weiß, wie ich die ganzen verschiedenen Anforderungen der Nachhaltigkeit ausbalancieren soll. Also mal gucken, du willst irgendwie genau plastikfrei und lokal und saisonal. Dann möchtest du natürlich das bezahlen können auch. Also ganz oft sind ja schon auf dem Markt einkaufen oder halt die Bio-Variante kaufen dann doch deutlich teurer auch noch. Ja, dann ist natürlich so der Zeitfaktor, also wann schaffst du es überhaupt, deine Einkäufe zu machen? In der Corona-Zeit überlegst du jetzt vielleicht noch, wann kannst du einkaufen, sodass möglichst wenig andere Leute im Laden sind, damit du da das Risiko minimieren kannst. Und es ist wirklich einfach so viel Kleinkram, dass es ganz schwer ist, das abzuwägen. Und wir haben uns jetzt ein bisschen entschieden, mal zu versuchen, irgendwie wie so eine Analyse zu machen, was eigentlich aus einer Klimaperspektive, also wenn man jetzt just denkt, CO2, da unsere größten Posten sind, so, weil irgendwie man das Gefühl hat, mit dem ganzen Kleinkram, wenn man versucht, alles richtig zu machen, kommt man hinten und vorne nicht hin. Also wir wollen jetzt mal so ein bisschen gucken über die nächsten Monate, was kaufen wir eigentlich tatsächlich alles so? Und dann zu versuchen zu gucken, dass wir für die Sachen, die wir am häufigsten kaufen, eine gute Lösung finden, mit der wir tatsächlich für diese ganzen verschiedenen Kriterien dann halbwegs zufrieden sind. Aber ist ein ehrgeiziges Projekt, ob wir das dann schaffen, weiß ich auch nicht. Genau, das waren irgendwie meine Gedanken dazu. Okay, aber auf jeden Fall danke und ich freue mich auf den Podcast. Super spannendes Thema.
Ja, ich finde, dieses Statement greift eigentlich ziemlich gut das auf, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Einmal eben diese Überforderung, wo fange ich eigentlich an, wenn ich anfangen möchte mit Strategiefähigkeit oder strategischem Handeln im Alltag. Dann wurde noch angesprochen, dass ja vielleicht auch die Läden selber, in diesem Fall eben Butni, Hilfestellung geben können durch beispielsweise Beschilderung, dass aber trotzdem eben noch so eine Grundüberforderung da ist. Im Statement wurde aber eben auch schon ein Beispiel dafür gegeben, wie man anfangen kann, nämlich Kassenzettel anschauen oder eben, was habe ich gekauft? Das, was du ja eigentlich auch schon erklärt hattest, Anita.
Ja, also diese Einspielung, die wir da freundlicherweise bekommen haben, die ist wirklich großartig, weil das so auf den Punkt bringt, worüber wir hier heute reden, ne? Die Komplexität im Alltag, das ist eine Überlastung, es ist anstrengend, man muss sich informieren und Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, Strategie, das hat auch was damit zu tun, dass ich ein Ziel vor Augen habe. Und das ist in dem Zitat gerade sehr schön deutlich geworden, dass schon das ja eigentlich eine Überlastung sein kann. Welches Ziel ist mir jetzt eigentlich gerade am wichtigsten, ne? Möchte ich, dass faire Arbeitsbedingungen und faire Löhne gezahlt werden, oder will ich lokal, regional einkaufen, will ich Plastik vermeiden, will ich CO2 einsparen. Das kann im Zweifelsfall dazu führen, dass dann fünf verschiedene Produkte, also unterschiedliche Produkte, in meinem Einkaufskorb landen würden. Und ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, wenn man sich jetzt vornimmt, auf alle Nachhaltigkeitsdimensionen immer zu punkten. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, wenn man sich überlegt, was ist mir persönlich jetzt eigentlich am wichtigsten? Und wenn das Klimaschutz ist, wenn das CO2 ist, dann kann man versuchen, da einmal so ein bisschen systematisch drauf zu achten und sich das anzugewöhnen, dass man auf bestimmte Produkte zurückgreift und vor allem einige Produkte eben vermeidet. Im Hinblick auf Klimaschutz ist es ja tatsächlich so, dass Fleischprodukte, tierische Produkte einen sehr hohen CO2-Fußabdruck haben. Also kann man überlegen, wenn einem das wichtig ist, ob man vielleicht mal einen Tag in der Woche anfängt, darauf zu verzichten. Das wäre so eine langfristige Überlegung. Und wenn ich aber regional einkaufen will, dann ist es ja eine völlig andere Überlegung, ne? Oder wenn ich Bioproduktion wichtig finde, dann kann das sein, dass ich eben ein besonderes Rindfleisch dann auswählen muss, wenn das mein Ziel ist. Aber es kann sein, dass sich das mit dem Klimaschutzziel beißt. Und sowas muss man vielleicht tatsächlich einmal so ein bisschen in Ruhe überlegen. Aber ich würde immer empfehlen, sich nicht so viel auf einmal vorzunehmen, weil du hattest ja auch angesprochen, dass Leute oft so ein Ohnmachtsgefühl haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man jetzt nicht hektisch anfängt, so an allem auf einmal was zu verändern oder sich das vornimmt, sondern dass man einfach so mal Schritt für Schritt überlegt, so vielleicht mal einen Monat lang, okay, jetzt gucke ich mal und probiere mal aus, was bedeutet das für meinen Alltag, wenn ich Klimaschutz wichtig nehme, ne? Und sich da so ein paar Sachen anzutrainieren, weil das ist oft so, dass das auch deshalb anstrengend ist im Alltag, weil man so verfestigt ist in bestimmten Routinen. Also man weiß genau, man könnte das jetzt auch anders machen, man könnte woanders einkaufen gehen oder sich anders fortbewegen, aber man ist so daran gewöhnt. Und wenn man bei einzelnen Dingen mal sich die Zeit nimmt, das zu ändern und das einzutrainieren, das eben immer anders zu machen, dann setzt sehr schnell eben dieser Gewöhnungseffekt auch ein und dann ist das überhaupt nicht mehr anstrengend. Es ist aber dann anstrengend, wenn man natürlich jetzt alles auf einmal ändern will, ne? Und ich glaube, das gehört auch so zu dieser Strategiefähigkeit dazu, dass man eben Hektik vermeidet und eine Überlastung vermeidet und dass man sich in Ruhe auch überlegt, so, was möchte ich jetzt mal als erstes ausprobieren und sich dann auch die Freiheit nimmt zu sagen, wenn man was ausprobiert hat, sagt, das ist mit meinem Alltag wirklich nicht zu vereinbaren. Das ist zu anstrengend. Wenn ich das jetzt immer tun müsste, dann ist das so, ne? Dann kann man eben überlegen, wie kann man jetzt im nächsten Schritt, wie könnte man da versuchen, zum Beispiel politisch aktiv zu werden, sich mit anderen zusammenzuschließen, um dann strukturelle Veränderungen vielleicht zu bewirken, die einem das dann erleichtern im Alltag, ne? Aber es ist durchaus eben auch legitim festzustellen, ich schaffe das in meinem Alltag nicht, ständig einen bestimmten Weg ganz anders zurückzulegen. Und dann soll man sich daran eben nicht aufhalten, sondern man kann ja dann an anderen Beispielen überlegen, wo es dann vielleicht besser geht. Und ich habe ja am Anfang auch gesagt, es geht ja gar nicht darum, jetzt im einzelnen Leben wirklich den CO2-Ausstoß so absolut zu minimieren, sondern es geht auch darum, immer wieder da mit anderen auch zusammen da etwas anzustoßen und auch ein politisches Signal auszusenden. Und wenn das für viele Menschen in immer mehr Alltagssituationen auch zu so einer normalen Überlegung wird, wie kann ich denn jetzt im Alltag Klimaschutz umsetzen, dann merkt man irgendwann, okay, das ist eben nicht mehr so anstrengend, ne? Man kann sich dann gegenseitig unterstützen, und kann sich Rat geben und dann wird das irgendwann ja auch sogar eine positive Möglichkeit. Es ist nicht einfach immer nur noch eine Last, das im Alltag umsetzen zu müssen.
Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch, Anita, und die vielen spannenden Einblicke in deine Gedanken zum Thema Strategiefähigkeit. Ich glaube, dieses Thema bietet viele Anknüpfungspunkte für weitere Themen, die wir in weiteren Podcast-Folgen hoffentlich noch betrachten können und besprechen können. Genau, wir haben festgestellt, dass Strategiefähigkeit vielleicht zunächst mal als was erscheint, was sehr schwierig umzusetzen ist, wovor man vielleicht auch erstmal ja ein Ohnmachtsgefühl hat, wie gehe ich denn nun mit Klimaschutz im Alltag um? Aber ich finde, du hast das eigentlich ganz schön zusammengefasst am Ende, Anita, dass Strategiefähigkeit nicht unbedingt Anstrengung heißen muss und dass auch niemand sich selber zwingen sollte, den eigenen Alltag noch anstrengender zu machen, sondern dass es vielmehr darum geht, eben kleine Dinge zu finden, in kleinen Schritten dahin zu kommen, vielleicht ein wenig klimafreundlicher zu handeln. Und dass es dabei gar nicht so sehr um die CO2-Einsparung geht, sondern auch ja um so eine Verselbstständigung. Genau, dass sich eben so Routinen in den eigenen Alltag, ja, im eigenen Alltag entwickeln, dass man sich auch mit anderen zusammentut, also Strategiefähigkeit nicht als EinzelkämpferInnen, sondern eben mit anderen Menschen zusammen. Hast du noch was zu ergänzen?
Ja, ich denke, also das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass es bei der Strategiefähigkeit ja auch darum geht, sich selbst zu entlasten. Und das ist eben nicht verwerflich, weil der Alltag ist anstrengend. Das Leben ist für die meisten Menschen anstrengend, gerade in Familienphasen zum Beispiel. Ja, und das muss man eben auch für sich selber anerkennen. Das haben wir jetzt in der Pandemiephase auch noch mal sehr zugespitzt gesehen, dass es wichtig ist, für sich selber einen gangbaren Weg zu finden. Und wir haben ja jetzt hier vor allem über Menschen gesprochen, die nach Wegen suchen, wie sie Klimaschutz betreiben können. Also es geht mir jetzt nicht darum, hier zu predigen, alle müssen Klimaschutz betreiben. Aber wenn man das möchte, dann gibt es eben schon unterschiedliche Wege, wie man das dann vielleicht ein bisschen besser umsetzen kann, dass man nach den größeren Hebelwirkungen sucht und dass man versucht, so das ein bisschen langfristig anzugehen und sich langfristig in eine andere Richtung zu bewegen, ohne dass man jetzt ständig bei jedem einzelnen kleinen Schritt irgendwas, was man dann doch noch gekauft hat, zu verzweifeln.
Ja, danke für deine Zusammenfassung nochmal. Das war's auch schon für heute. Die nächste Folge dieses Podcasts gibt es dann Ende Juni. Und unser Aufruf an Sie dazu wird wieder über Social Media stattfinden. Genau, wir haben einen Twitter-Account, wir haben einen Facebook-Account und eine Homepage. Da finden Sie dann jeweils die Infos zu den neuen Podcast-Folgen und auch die alten Podcast-Folgen. Außerdem haben wir alle 3 Monate ein Newsletter. Wenn Sie sich da auf die Liste setzen müssen, schreiben Sie gerne eine Mail an uns. Genau, und da eben Ihre Perspektiven und Themen im Podcast auch im Mittelpunkt stehen sollen, senden Sie uns Ihre Fragen oder Meinungen zum nächsten Thema dann gerne per Sprachnachricht oder Text, den wir einlesen können, an die 0170 479 1564. Die Nummer finden Sie eben auch auf unserer Homepage. Genau, und wenn es ein Thema gibt, einen Themenwunsch, zu dem Sie immer schon mal was hören wollten oder Beiträge teilen wollten, dann teilen Sie uns das gerne mit und dann versuchen wir das Thema demnächst im Podcast zu besprechen. Genau, und jetzt ein Danke an die ZuhörerInnen. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch weiter bei uns mithören. Bleiben Sie alle gesund und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Lockstädter Klimagespräche.